Ja, liebe Geschwister, wir haben heute auch wieder die Möglichkeit, über Gottes Wort nachzudenken. Es ist, ich denke, einfach ein großes Geschenk, dass wir dieses Wort einfach lesen können und verstehen können, obwohl vieles oft sehr kompliziert und oft unverständlich ist. Ich werde direkt einsteigen mit einer kleinen Einführung, um uns etwas aufzufrischen von dem, was wir voriges Mal gehört haben. Und zwar wurde letztes Mal ganz stark darauf hingewiesen, dass wir ein Heiligtum haben. Ein Heiligtum, das nicht hier auf Erden ist, sondern im Himmel. Und wir wurden ernst gefragt, wo ist dein Heiligtum? Wo hast du dein Heiligtum? Wir befinden uns in einem größeren Abschnitt im Hebräerbrief. Und zwar geht dieser Abschnitt von Kapitel 8, Vers 1 bis 10, Vers 18. Und da geht es darum, dass der Dienst des Sohnes Gottes ein sehr bedeutungsvoller Dienst ist. Ein Dienst, der viel mehr Bedeutung hat als der Dienst, der hier auf Erden getan wurde. Wenn wir den Kreis etwas einengen, so haben wir voriges Mal darüber gesprochen, dass die Vermittlung eine bessere ist, dass wir Menschen besser vermittelt werden als damals Menschen, die einfach zum Tempel kommen sollten und sowieso nicht in das Allerheiligste hineingehen durften. Wir werden viel besser vermittelt. Und die Verse, die ich heute lesen möchte, die haben wir teilweise schon voriges Mal gelesen. Und ich möchte da einfach anknüpfen und weiterlesen bis zum Vers 14. Ich hoffe, wir haben fast alle unsere Bibeln mit, so dass wir gut mitlesen können. Ein jeder in der Übersetzung, in der er es oft zu Hause liest. Ich lese von Vers 11, Kapitel 9, Vers 11 bis Vers 14. Aber Christus, gekommen als Hohepriester der guten Dinge, die kommen sollten, ging ein vermittels des größeren und vollkommeneren Zeltes, eines nicht mit Händen gemachten, das heißt nicht von dieser Schöpfung, noch vermittels Blutes von Ziegenböcken und Kälbern, aber vermittels des eigenen Blutes, ein für allemal ging er ein in das Heiligste, nachdem er eine ewige Erlösung zu Wege gebracht hatte. Denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche eines Rindes auf Verunreinigte gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, dem lebenden Gott den ihm gebührenden Dienst zu tun. Die Verse 11 und 12 waren schon weitgehend besprochen. Ich möchte am Ende des Verses 12 nochmal betonen, und das soll dann der Übergang sein vom vorigen Mal zu heute, dass Jesus Christus uns eine Erlösung gebracht hat. Wir fragen uns dann oft, was ist das für eine Erlösung? Was bedeutet das Wort Erlösung? Wenn wir zurückgehen in die Sprache, in der dieses geschrieben worden ist, oder vielleicht noch weiter zurückgehen ins Hebräische, so ist das Wort Erlösung eigentlich damit zu beschreiben, dass jemand losgekauft wird, ein Freikaufen. Jemand bezahlt einen Preis für irgendjemand, um ihn zu befreien, um ihn zu erlösen. Also erlösen bedeutet mehr das Loskaufen. Und wenn die Menschen, an die dieser Brief geschrieben worden ist, dieses lasen, so lasen sie das mit diesen Augen. So verstanden die das so, dass Jesus uns loskaufte. Er hat eine Erlösung zu Wege gebracht. Nun, wenn wir überlegen, dass Gott selbst diese Erlösung gefordert hat. Gott selbst hat eine Strafe verhängt. Und ganz am Anfang der Bibel lesen wir, am Tage, wo du von diesem Baume essest, wirst du sterben. Das vergessen wir sehr oft, Geschwister, dass derselbe Gott, der damals dieses gesagt hat, auch heute noch derselbe ist. Es fragt sich dann, wenn Gott heute noch derselbe gerechte Gott ist und jeder Mensch, der sündigt, sterben muss, wieso nehmen wir es nicht so ernst? Wieso wird eine Sünde oft zur Bagatelle heruntergelächelt? Gott vergibt aber auch gerne. Und jemand hat Gottes Eigenschaften einfach in zwei große Eigenschaften eingeteilt und hat gesagt, Gott ist vollkommen Liebe und Gott ist vollkommen Gerechtigkeit, Heiligkeit. In diese zwei Pole kann man ihn einteilen. Und weil Gott gerade vollkommen gerecht ist, kann er nicht einfach so Sünde vergeben. Wir sagen das, wir kennen das einfach, wir wissen, Gott vergibt Sünde. Wir sagen das oft so leicht hin, aber er vergibt sie nicht einfach so, wie wenn jemand zu uns kommt und sagt, bitte entschuldige mich, vergib mir, was ich getan habe. Und dann vergeben wir es einfach so. Gott ist gerecht und er fordert ein Opfer dafür. Und darum spricht oder schreibt der Hebräerbriefschreiber so viel darüber. Über Opfer, über das Blut, das vergossen wird, das Blut, das geopfert wird, dass jemand mit Blut vor Gott kommen muss. Jede einzelne Sünde sollte getilgt werden. Und wir haben hier gelesen, dass ein für alle Mal ging er ein in das Heiligste, nachdem er eine ewige Erlösung zu Wege gebracht hatte. Eine andere Übersetzung sagt, er hat sie erfunden. Er hat sie endlich gefunden. Ein Weg, um uns zu erlösen. Gott wäre sehr ungerecht, wenn er einfach sagen würde, naja, gut, du hast es getan, aber ich vergebe es dir. Ich habe dich so sehr lieb. Da würde sogleich ein anderer kommen und sagen, ich habe auch ein Recht darauf, wieso beschuldigst du mich? Ich möchte auch die Vergebung haben. Und Gott findet einen Weg, um vollkommen gerecht zu bleiben und jede Sünde zu bestrafen, aber auch vollkommen Liebe zu bleiben. Und jeden Menschen zu lieben. Jedem Menschen zu vergeben. Wir haben gelesen, er hat einen Weg gefunden. Er hat die Erlösung zu Wege gebracht. Erlösung, haben wir gehört, ist Loskaufen in der Sprache, in der damals gesprochen wurde. In Jesaja 44, Vers 22 lesen wir, ich tilge deine Übertretungen wie einen Nebel. Und deine Sünden wie eine Wolke, kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich erkauft. Und ich tilge deine Sünde. Tilgen heißt ja nicht einfach wegwischen. Tilgen heißt, sie so zu behandeln, dass sie gerecht behandelt wird, dass sie bezahlt wird, aber dass sie danach auch weg ist, dass sie ausgelöscht ist. Das hat Gott getan. Er fand einen Weg, uns loszukaufen. Er erfand die Erlösung. Jesaja 53, Verse 5 und 6, und das sind die zentralen Verse, die wir sehr oft hören. Wen das ganz stark betraf, damit wir diese Erlösung bekommen können, damit Gott vollkommen gerecht und vollkommen Liebe bleiben kann. Jesaja 53, Verse 5 und 6. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt. Wegen unserer Missetaten zerschlagen, die Strafe lag auf ihm. Damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn, nicht auf uns, auf ihn. Das ist das Wunderbare. Die Verse 11 und 12 in diesem Abschnitt. Der Abschnitt, die die Art der Vermittlung beschreibt, wie wir vermittelt werden vor Gott. Verse 11 bis 14, die Verse 11 und 12 behandeln die Seite Jesu, was Jesus getan hat, um diese Vermittlung zu erwirken. Die Verse 13 und 14, die gehen uns mehr etwas an. Sie betreffen uns. Und zwar lesen wir in Vers 13, denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche eines Rindes auf Verunreinigte gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr, Vers 14. Wenn wir weiterlesen, und ich freue mich schon auf die nächsten Abende hier, die Bibelarbeit, so werden wir mehr darüber erfahren, was es heißt, mit Blut, mit Opfer vor Gott zu treten. Jetzt sehen wir aber, dass der Schreiber dieses Briefes eine ganz besondere Redewendung verwendet. Das wird heute vielleicht nicht so oft verwendet. Die Argumentation ist heute anders. Aber wir verstehen das, denke ich. Und er sagt, denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche eines Rindes auf Verunreinigte gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch den ewigen Geist sich selbst ohne Tadel darbrachte, euer Gewissen reinigen? Er sagt, das Blut von Tieren und Böcken hat Menschen gereinigt. Menschen wurden tatsächlich rein dadurch. Eine Frage an uns, warum haben diese Menschen dann doch nicht das volle Heil bekommen? Was fehlte dann noch? Wir könnten ja auch heutzutage einfach weiter Tiere schlachten, Tiere für uns sterben lassen. Ich denke, ein jeder Mensch weiß es. Uns ist dieses Bewusstsein gegeben, dass ein Mensch viel mehr wert ist als ein Tier. Und weil Gott gesagt hat, du wirst an dem Tage sterben, da du von diesem Baume isst, hat er ganz klar einen Menschen gemeint, nicht ein Tier. Es war und es ist Gottes Bestimmung, dass für jede begangene Sünde der Tod geurteilt wird über den Menschen. Für jede einzelne Sünde wird der Mensch dazu verurteilt, zu sterben. Nun ist ein Tier aber nicht so viel wert wie ein Mensch. Und Tiere sterben im Alten Testament ganz oft für einen Menschen. Die Verhältnismäßigkeit ist nicht da. Ein Tier macht das nicht bewusst, dass es für einen Menschen stirbt. Ein Tier empfindet nur, dass ihm Gewalt angetan wird und es weiß nicht einmal wieso. Das Blut eines Tieres ist ja auch nicht so viel wert wie das Blut eines Menschen, weil das Tier nicht so viel wert ist wie ein Mensch. Jesus kam aber und hat sein Blut vergossen, um diese Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, zu erwirken, damit ein Mensch für Menschen stirbt, damit dieser volle Wert, dieses volle Urteil Gottes, das er gesprochen hat, in Erfüllung tritt. Gott hatte dieses Urteil gesprochen. Es gab keinen anderen Weg. Und es berührt mich immer ganz stark, wenn ich lese, wie Jesus in Gethsemane immer wieder betet: Vater, wenn es möglich ist. Ich sage es mit meinen eigenen Worten, dann finde einen anderen Weg. Meinte Jesus, würde das einfach so hersagen. Es gab keine andere Möglichkeit, keine einzige. Doch nicht dein, sondern doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe, sagt er. Der Mensch hat gesündigt und ein Mensch soll dafür sein Blut vergießen und soll sterben. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Nun haben wir aber gelesen, denn wenn das Blut von Stieren und Ziegenböcken und die Asche eines Rindes auf Verunreinigte gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt. Ich wollte noch ein wenig auf das Wort heiligt eingehen. Was bedeutet das Wort heilig? Und ich denke, das soll das tragende Thema heute Abend sein. Unsere Heiligsprechung vor Gott. Wer ist ein Heiliger? Sind wir Heilige, wenn wir Jesus kennen? Die Bibel sagt es uns, ja. Was verbinden wir mit diesem Wort heilig? Wer ist ein Heiliger? Ich denke, dieses Wort ist sehr facettenreich. Wir verbinden sehr vieles damit. Und was ich von Hause aus kenne und verbinde mit dem Wort heilig, bedeutet für mich rein. Aber ich denke nicht, dass dieses die einzige Bedeutung dieses Wortes ist. Ein Prediger, ein Bibelausleger benutzt sehr oft dieses Beispiel. Und ich denke, das ist ein passendes Beispiel. Ich habe kein besseres Beispiel gefunden. Er sagt, die Frauen in Israel, als die Stiftshütte und alles drumherum gebaut werden sollte, sollten etwas in das Heiligtum oder sollten etwas zu Mose bringen. Und zwar ihren Schmuck und ganz viel metallene Dinge, damit das eingeschmolzen werden konnte. Und sie bringen diese Gegenstände zu den Priestern und werfen das alles auf einen Haufen. Und dieses, was jetzt da liegt, ist dem Herrn geheiligt. Und jetzt ist die Frage, so ein Spiegel zum Beispiel, Spiegel wurden damals aus Kupfer oder aus Messing gemacht, weiß ich nicht, schön poliert. Er lag immer schön wohlbehütet bei einer Frau zu Hause. Sie schaute da rein und achtete darauf, dass der nicht zerkratzt ist. Der liegt jetzt auf diesem Haufen und ist ganz zerkratzt und mit einem Mal ist er heilig, dem Herrn. Ich denke, das Wort heilig ist mehr, beschreibt etwas anderes. Es beschreibt mehr die Zugehörigkeit, mehr das Bestimmtsein für etwas. Dieser zerkratzte Spiegel, wie er da liegt, der ist jetzt nicht viel besser, der ist nicht viel frommer, nicht viel geistlicher, aber der ist auf einmal dem Herrn heilig. Er ist für den Herrn bestimmt. Er gehört jetzt dem Herrn. Die Aufgabe, die er jetzt erfüllen soll, die erfüllt er jetzt dem Herrn. Das ist die ursprüngliche Bedeutung von heilig. Für etwas zugeordnet, für jemand zugeordnet zu sein. Und jetzt lesen wir aber, dass wir geheiligt werden. Ein jeder, der Jesus Christus annimmt, ein jeder, wir haben hier gelesen, dass Jesus Christus die heiligt, die Menschen, die sein Opfer annehmen. Jetzt sind wir als Christen heilig unserem Herrn. Was bedeutet das für uns? das Nämliche. Das bedeutet für mich nicht, dass ich jetzt nicht rein sein muss, sondern das bedeutet noch viel mehr. Das bedeutet, wenn ich Gott zugeordnet bin, dann lebe ich heilig. Dann versuche ich oder dann lebe ich aus seiner Gnade. Ich lebe für seine Bestimmung. Und das bringt es mit sich, dass ich rein vor ihm lebe. Dass ich gerecht vor ihm lebe. Gott schenkt uns diese Heiligkeit. Und wir haben hier gelesen, dass wenn das Blut von den vielen Tieren, das Opfern, wenn das schon geheiligt hat, wenn das Menschen schon rein gemacht hat vor Gott, wie viel mehr das Blut Jesu? Das lesen wir im 14. Vers. Wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken? Wenn Gott es ist, der Jesus sendet, wenn Gott es ist, der sein Opfer annimmt, wenn Gott es ist, der uns diesen Weg zeigt und sagt, dies ist der einzige Weg, auf dem ihr heilig werden könnt. Und wenn wir dieses Opfer annehmen, das Jesus gebracht hat mit seinem eigenen Blut, dann ist das gerecht. Dann ist das wahr. Und nur dann, wenn ein Mensch dieses tut, wird er heilig sein vor Gott. Er ist dann Gott entsprechend. Diese Tatsache, wenn wir uns daran erinnern, in unserem Alltag, denke ich, wird unser Leben verändern, unsere Lebensweise. Zu wissen, ich bin für etwas bestimmt, ich bin wie ein Werkzeug in jemandes Hand, ich bin ein Mensch, der erkauft worden ist, der heilig, das heißt zugeordnet worden ist für irgendjemand. Ich habe kein Recht, etwas zu tun, etwas zu denken, etwas zu sprechen, etwas anzuschauen, etwas zu hören, was mein Herr nicht gutheißt. Ich bin einfach wie so ein Gegenstand, der in die Hand eines anderen gegeben worden ist. Und jetzt gehöre ich ihm. Und so wie voriges Mal gefragt wurde, wo ist dein Heiligtum? Wo ist der Ort, wo du Gott begegnest? So frage ich heute, für wen bist du heilig? Wem bist du zugeordnet? Wie sieht dein Alltag aus? Diese Frage stelle ich genauso an mich, nicht nur an euch, Geschwister. Ich denke, das ist das, was Gott sich gedacht hat. Und schon im Alten Testament lesen wir davon, dass dieses versprochen wurde. Wir haben gerade Pfingsten hinter uns. Und wir wissen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Und gerade das wollte Gott. Das hat er erreicht. Diesen Weg hat er gefunden, damit wir dieses erreichen. Menschen, die im Alten Testament lebten und für sich opferten, für ihre Sünden opferten, haben nie dieses saubere, dieses reine Gewissen gehabt, dass ihre Sünden vergeben sind. Sie wussten nur, ich habe das getan, das Schuldige, was Gott von mir verlangt. Aber sie hatten nie ein reines Gewissen. Das lesen wir im Hebräerbrief. Aber wir dürfen es haben. Das ist das herrliche Geschenk Gottes. Die bekannte Stelle aus Hesekiel 36, 25 bis 27. Ich lese diese Stelle. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eure Herzen legen. Und ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt und tut. Was ist der Unterschied zwischen uns und einem Menschen, der damals im Alten Testament lebte? Damals hatten die Menschen das Gesetz und sie wussten, das ist die Messlatte. Ich muss mich oft daran erinnern, in der Schule hatten wir im Sport das Fach Springen, über Latten springen. Und angefangen wurde ganz klein, da wurde die Latte immer höher gelegt, bis keiner mehr rüberkam. Diese Messlatte war sehr hoch gelegt. Die konnte keiner überspringen. Diese Messlatte, das heißt, das Gesetz Gottes war so hoch gestellt, weil es einfach Gottes Gerechtigkeit darstellte, dass kein Mensch dieses Gesetz halten konnte, kein einziger. Und deswegen sucht Gott einen Weg und sagt und zeigt, ihr könnt dieses niemals erreichen, niemals. Aber ich werde euch, und durch den Propheten Hesekiel sagte das, ich werde euch einen Geist geben, der wird in euch drin wohnen, hier drin. Und ich in dieser Person. Und ich werde ihm lehren und zeigen, was Reinheit ist. Das ist das Gesetz, das in uns wohnt. Jesus Christus, Heiliger Geist und Gott selbst. Er wohnt in uns und zeigt uns und hilft uns, durch seine Gnade so zu leben, damit wir ihm entsprechen. Das heißt, dass wir Heilige sind. Dass wir vor ihm gerecht sind. Das Gesetz Gottes hat sich nicht geändert. Gott ist derselbe geblieben, der er war. Und er hat seine Meinung über Sünde auch nicht geändert. Und dass Sünde mit dem Tod bestraft wird, hat er auch nicht geändert. Aber er wohnt in uns drin. Und er hat einen Weg zur Erlösung gefunden. Das haben wir auch gelesen. Sein Geist wohnt in uns. Und er leitet uns. Und er lenkt uns und er lenkt unsere Gedanken und er lenkt unsere Schritte und er lenkt uns ganz, so dass das Gesetz in uns drin wohnt. Er selbst, Gott, wohnt in uns und macht uns zu Heiligen. Hören wir doch auf seine Stimme auch im Alltag, denn nur dann können wir im vollen Maße erfassen, was es heißt, Gott gefällig zu leben. Obwohl kein einziger Mensch das erreichen kann. Wir leben immer noch aus seiner Gnade. Nun haben wir gelesen, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Darüber habe ich schon gesprochen, nicht nur Gott, wir haben von Jesus gelesen, Gott, und er bringt auch den Heiligen Geist hier mit hinein und sagt, die Gottheit in Dreieinigkeit bewirkt das in euch. Er bewirkt in uns, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken. Ich denke, wir werden noch ganz kurz einen Abstecher machen und etwas über unser Gewissen sprechen. Wie kann ein Gewissen rein werden von toten Werken? Was ist das Gewissen? Hat jemand vielleicht eine Erklärung parat? Bitte meldet euch. Was ist das Gewissen? Wie kann man das Gewissen beschreiben? Ein jeder Mensch hat es. Und er weiß, was das Gewissen ist. Bitte, Geschwister. Ist das etwas Gutes in uns? Oder ist das etwas Schlechtes, dass uns nur immer wieder schlechte Gedanken gibt, dass uns ein böses Gewissen macht? Was ist das Gewissen? Ist es eine gute Einrichtung für uns oder was meint ihr? Ich habe mir einige... Ja, gut. Das ist ein Richter, unser Richter. Gut. Vielleicht noch eine Beschreibung? Bitte. Ja, gut. Die Wirkung des Heiligen Geistes. Ich habe mir einige Stichpunkte aufgeschrieben dazu. Ich fand das einfach sehr hilfreich, um diesen Vers zu beschreiben. Das ist ein sehr voller Vers, ein Vers, wo sehr viel drinsteckt. Und deswegen möchte ich das so ein bisschen beleuchten. Und zwar, also Gewissen heißt Mitwissen. Gewissen heißt Mitwissen in der Fachsprache. Jeder Mensch hat das und das ist ein Beweis dafür, dass es einen Schöpfer gibt. Weil ein jeder Mensch hat ein Gewissen. Jeder Mensch. Es war mir sehr interessant, einen Bericht zu lesen und zu hören. Ein Missionar versucht in einem Stamm, wo er genau wusste, diese Menschen haben noch nie etwas von Gott gehört, hat den Stammeshäuptling ausgefragt, um zu erfahren, was hat er für ein Gewissen? Was hält er für schlecht, für böse und was hält er für gut? Ja, und dann hat er gefragt einfach, so, wenn man zum Beispiel jemand wehtut, ist das gut oder schlecht? Das ist nicht gut. Wenn man etwas nimmt, was einem nicht gehört, ist das gut? Nein, ist nicht gut, sagt er. Wenn man jemand die Frau wegnimmt, ist das gut? Nein, das ist nicht gut. Wenn man jemand so stark schlägt, dass er stirbt, ist das gut oder schlecht? Da sagt der Stammeshäuptling, für wen hältst du mich? Das war ganz glasklar. Er hat diese klaren Richtlinien in sich drin gehabt. Woher hat er das? Und jeder Mensch auf der Erde, jeder Mensch, bekommt dieses Gewissen in die Wiege gelegt. Das heißt, das ist eine Bildersprache. Das heißt, wenn er geboren wird, hat er das schon in sich drin. Gott schenkt uns dieses Gewissen. Das Gewissen weiß um böses Handeln und um gutes Handeln. Das Gewissen weiß um Vergeltung. Denken wir an Kain, der erste Mensch. Woher wusste er, dass er was Böses getan hat? Er hat nur seinen Bruder erschlagen. Vor ihm hat das noch nie jemand getan. Und jetzt hat er jemand erschlagen. Und er weiß auf der Stelle, ihm will vergolten werden. Das Gewissen wird vom Verstand informiert. Das heißt, Menschen können im Laufe der Zeit ihr Gewissen beeinflussen. Und wenn wir es ganz stark dämpfen und immer wieder beruhigen, kann das sein, dass unser Gewissen sich ganz stark verändert. Das Gewissen informiert. Es spricht ganz stark unsere Gefühle an. Es ist ein Bote Gottes im Inneren des Menschen. Römer 9, Vers 1. Ich sage die Wahrheit in Christus, ich lüge nicht. Mein Gewissen bezeugt es zusammen mit mir im Heiligen Geist, sagt der Apostel Paulus. Das heißt, Gott spricht unser Gewissen an durch seinen Heiligen Geist. Es wohnt in uns drin, aber es tritt auf als eins von uns gegenüber. Ich denke, das kennen wir am stärksten. Ich habe es sehr oft in meinem Leben gehört. Man, wie erleichtert ist man dann, das hören wir auch sehr oft in Kindergeschichten. Da wird es ganz stark oft erzählt. Ja? Man tut etwas Böses und dann hört man immer wieder diese Stimme, das hättest du nicht tun sollen. Geh und entschuldige dich, geh und bekenne es. Es ist ein Teil von uns, aber es tritt auf wie etwas von uns gegenüber. Wie jemand anders. Auch Nichtchristen haben ein Gewissen. darüber. Ich werde die Stelle nicht lesen. Römer 2, Verse 12 bis 15 schreibt der Apostel Paulus darüber. Und das Gewissen kann auch ganz verdorben sein. Der Apostel Paulus schreibt, ich habe nach bestem Wissen und Gewissen, mit Rechtschaffenheit, habe ich die Christen verfolgt. Er hatte ein ganz verkehrtes Gewissen. Und wenn Gott dann in uns hineinkommt, schärft er das Gewissen. Und deswegen lesen wir hier, dass er unser Gewissen reinigt von toten Werken. Gott selbst kommt in uns hinein. Und wir haben gehört und wir wissen, die Menschen im Alten Testament, obwohl sie auch so viel geopfert haben, haben nie ein reines Gewissen gehabt vor Gott. Niemals. Und hier lesen wir Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken, dem lebenden Gott den ihm gebührenden Dienst zu tun. Was sind tote Werke? Was sind Werke, die tot sind? Wie beschreibt die Bibel das? Es sind Werke. Es können auch gute Werke sein. Noch ein ganz kleines Beispiel im Missionsmuseum in Liebenzell ist ein Bild gemalt. Das kommt aus China. Und da wird dieses Hochzeitsmahl, das Mahl, das der Herr feiern ließ für seinen Sohn, dargestellt. Und da ist ja ein Mann in diesem Raum, der hat kein Hochzeitskleid. Wir sind so gewohnt, es so zu betrachten, naja, der ist dann in seinen Lumpen dahin gekommen, irgendwo durchs Fenster gekommen. Und ganz interessant ist, dass diese Christen aus China diesen Menschen ganz besonders schön angezogen zeichnen. Er hat ein ganz besonders schönes Kleid, ein schöneres als alle anderen. Ich denke auch gute Werke, Werke, die wir selbst tun wollen, um gerecht zu werden, um heilig zu werden, um gerettet zu werden, das sind tote Werke. Diese Werke werden uns niemals vor Gott gerecht machen. Niemals. Es ist wie ein prächtiges Kleid, das wir uns versuchen anzuziehen. Aber wir werden entlarvt, weil Gott uns ein Kleid schenkt, ein Kleid der Gerechtigkeit. Genauso wie auch böse Werke tote Werke sind, weil sie nicht aus Gott sind. So auch gute Werke, die wir selbst tun wollen, sind tote Werke. Weil nicht Jesus, nicht Gott das in uns wirkt. Und wir haben hier gelesen, dass Christus, der durch einen ewigen Geist sich selbst ohne Tadel Gott darbrachte, euer Gewissen reinigen von toten Werken wird. Dem lebenden Gott den ihm gebührenden Dienst zu tun. Und hier haben wir es. Wozu werden wir gereinigt? Wozu werden wir geheiligt? Wozu dieser ganze Aufwand? Um Gott, ihm, den ihm gebührenden Dienst zu tun. Was heißt gebührend? Wir haben darüber gesprochen vorher. Was heißt heilig zu sein? Zugeordnet zu sein. Den Dienst zu tun, zu dem wir bestimmt sind. Das heißt, einen Dienst zu tun, nicht von toten Werken, sondern von lebenden Werken, Werke, die Leben schaffen, Leben weitergeben. Gott tut es in uns. Und wir lesen an einer anderen Stelle, sogar die Werke, die wir tun, die sind von ihm vorbereitet. Er will das in uns wirken. Liebe Geschwister, lasst uns daran denken. Gott ist derjenige, der in uns wohnt. Er macht uns zu Heiligen. Er spricht uns gerecht. Er reinigt uns von den toten Werken, sodass wir nicht mehr brauchen, aus unserer Kraft krampfhaft wollen, heilig zu werden. Sondern er selbst gibt uns die Heiligkeit, die Gerechtigkeit. Er wohnt in uns drin, damit wir Gott den gebührenden Dienst tun. Nicht in toten Werken, sondern in Werken, die Leben, von Leben zeugen. Gott ist Leben. Gott schenkt Leben. Und jeder einzelne Dienst, so gut er auch ist, wenn der nicht aus der Gnade des Herrn getan ist. Aus dem Bewusstsein, ich tue es für meinen Herrn. Und nur er bewirkt das in mir, dass ich diesen Dienst tun kann. Wenn wir nicht mit dieser Einstellung leben, dann tun wir tote Werke. Aber nur wenn Gott in uns ist und wir aus seiner Gnade leben und uns beschenken lassen, dann sind das Werke des Lebens. Dann lebt Gott in uns. Er wird verherrlicht. Ihm allein wird die Ehre gebracht. Und diese Ehre möchte ich ihm heute auch geben.